Ja, wir wollen uns auch heute Morgen nicht von der Hitze und Umständen abhalten lassen, sondern auf Gottes Wort schauen, das Evangelium nach Johannes. Wir sind bis zum 3. Kapitel vorgedrungen. Das Johannes-Evangelium ist ja bewusst geschrieben, damit die ganze Menschheit, damit jeder Mensch Jesus Christus als Sohn Gottes erkennen kann und durch den Glauben an ihn ewiges Leben empfangen kann, Gott versöhnt werden kann. Deswegen ist das Johannes-Evangelium besonders konkret und fasst schon im ersten Kapitel zusammen, was ein Mensch tun muss, um mit Gott versöhnt zu werden. Das haben wir im ersten Kapitel wie folgt zusammengefasst. Als erstes muss er die Maßstäbe Gottes erkennen, aber nun zum Volk Israel gehört, von Abraham abstammt oder nicht. Erkennen, ich bin ein Sünder, ich bin getrennt von Gott. Erkennen, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Retter. Da steht Johannes der Täufer mit der Taufe zur Buße. Und dann als zweiter Schritt die Botschaft des Retters, des Messias, die Botschaft Jesu Christi annehmen, glauben und persönlich für sich in Anspruch nehmen. Und dann empfängt jemand Sündenvergebung, das ist die neue Geburt, die Geburt von oben, von Gott, Reinigung von der Sünde, Gemeinschaft mit Gott, unterschiedliche Bezeichnungen dafür, dass jemand Sündenvergebung hat. Aber über diese Sündenvergebung hinaus empfängt auch die Belebung, die Befähigung, Gottes Willen zu tun durch den Empfang des Heiligen Geistes. Zwei Dinge, die klar unterscheidbar sind, aber die zeitlich zusammenfallen in einem Moment. In dem Moment, wo jemand Jesus Christus der Botschaft vertraut, empfängt er Sündenvergebung und empfängt den Heiligen Geist. Klar unterscheidbare Dinge, aber in einem Moment. Wir haben gesehen, dass im Johannes-Evangelium Jesus ziemlich zu Beginn seines öffentlichen Handelns nach Jerusalem geht und dort in den Tieropfermarkt, der zu der Zeit im Tempelbezirk stattfand, hineinging und den Händlern dort in dieser Halle, dieser königlichen Säulenhalle in der Süd Bereich des Tempelbezirkes gesagt hat, sie sollen den Tempel nicht zu einem Kaufhaus machen. Der Tempel soll nicht zu einem Kaufhaus gemacht werden und damit hat er den Sanhedrin, das oberste Entscheidungsgremium des Volkes Israel, herausgefordert, weil dieser Sanhedrin hatte kurz vorher genau das erlaubt und gesagt, ihr dürft das hier im Tempelbezirk machen. Natürlich ging es da um viel Geld und die Priester, insbesondere der Hohepriester, hat sehr davon profitiert, sehr von den Einnahmen, die dort generiert werden konnten, wie man sagt, teilgab, die waren unermesslich reich. Diese Leute des Sanhedrins durch die Einnahmen und die Abgaben, die dort errichtet wurden. Ja, Jesus stellt also sich in seiner Autorität höher als in den Sanhedrin und damit muss sich jeder entscheiden, wem folge ich, wem gehorche ich. Ist Jesus der Messias mit göttlicher Autorität oder ist er es nicht? Und die jüdische Führung der Sanhedrin lehnt Jesus als den Messias im Allgemeinen ab. Dieser Wanderprediger, Zimmermann, arm und niedrig, ist nicht der Messias, ist ihre Überzeugung. Aber einer von ihnen, Nikodemus, ist sich da nicht so sicher. Er sieht an dem, was Jesus tut, das sind übernatürliche Dinge, er muss der Messias sein, aber seine Vorstellung aus dem Alten Testament ist, wenn der Messias kommt, richtet er das Reich Gottes auf. Und das ist mit Macht verbunden, deswegen ist er durcheinander. Wie kann dieser arme Zimmermann derjenige sein, der mit Macht das Reich Gottes aufrichten soll? Deswegen fragt er nach. Er kommt in der Nacht zu Jesus und fragt nach. Nicht öffentlich, nicht am Tage, aber er kommt immerhin zu Jesus und fragt nach. Und Jesus erklärt ihm dann, ja, etwas über das Reich Gottes. Wir haben uns das von vom Neuen Testament her angeguckt. Das Reich Gottes ist am besten in drei Phasen zu verstehen. Die erste Phase, der Messias, der König dieses Reiches, ist auf der Erde, aber er ist in Armut und um zu dienen. Der Messias ist gekommen, aber dieses erste Kommen war im Alten Testament noch nicht so bekannt, was das wirklich bedeutet. Zweite Phase des Reiches Gottes. Der Messias ist nicht mehr auf der Erde, er ist jetzt im Himmel. Und das Evangelium vom Reich Gottes, wie man mit Gott versöhnt werden kann, wird der ganzen Menschheit gepredigt. Insbesondere auch durch das Johannesevangelium. Und dann die dritte Phase. Der Messias kommt wieder auf diese Erde zurück und herrscht in Macht und Herrlichkeit für 1000 Jahre hier auf dieser Erde und dann für die Ewigkeit auf der neuen Erde, die Gott dann machen wird. Nikodemus kannte nur diese dritte Phase. Und Jesus erklärt ihm, es gibt auch andere Phasen, Phase 1 und 2. Wir leben jetzt ja in dieser zweiten Phase und warten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Wir waren bis Kapitel 3, Vers 8 gekommen, wenn das nochmal jemand vorlesen könnte. Mit diesem Bild erklärt Jesus die Geburt von oben, diese neue Geburt. Sie ist nicht sichtbar wie der Wind. Aber die Auswirkungen des Windes sieht man. Und so sieht man auch bei jedem, hier steht jeder, es gibt keine Ausnahmen, die Auswirkungen der Geburt von oben im Leben, im Denken, im Handeln von einem Menschen, der von oben geboren ist. Das ist die Kernaussage dieses Verses. Es ist noch ein anderer Aspekt, der weit unserem modernen Selbstbestimmung und Machtbegriffsdenken vollkommen zuwiderläuft. Und zwar, hier steht, wenn er will, wenn Gott will. Es liegt nicht an uns, nicht wir entscheiden uns, ob wir von oben geboren werden, sondern es liegt daran, ob Gott will, ob er will. Und wer jetzt anführt, ja, wir wissen doch, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, das will Gott, aber er macht es nicht mit ihm, er macht es nicht per Fernsteuerung. Die Menschen müssen natürlich auch wollen und es gibt dann jemand, der von Gott bezogen wird, vom Heiligen Geist überführt wird. Und wenn jemand sich nicht vom Heiligen Geist überführen lässt, wenn er Gottes Maßstäbe nicht anerkennt und nicht erkennt, ich genüge Gottes Maßstäben nicht, ich bin ein Sünder, dann kann er nicht errettet werden. Also der Aspekt, wenn Gott will, ohne Gott zu wirken, geht es nicht. Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, auch wenn uns das nicht unbedingt gefällt. Jetzt lesen wir weiter, Kapitel 3, Abvers 9.
Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels, du verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nimmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, den Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wenn Mose in der Wüste die Stange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie
getan sind. Nikodemus kommt zu Jesus und er erklärt ihm die Geburt von oben. Nikodemus versteht das nicht. Erstmal großes Fragezeichen. Wie kann das geschehen? Deswegen erklärt Jesus es weiter. Jesus spricht weiter zu ihm. Und erstmal kommt ein Tadel. Man muss ganz klar so nennen, ein dicker Tadel an Nikodemus. Du bist Lehrer des Volkes Israel, des Volkes Gottes und verstehst es nicht. Eigentlich müsste er es begreifen, aber er und damit auch die ganze Sanhedrin tun es nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch jetzt wieder die Betonung, jetzt ist es wirklich wichtig, hört genau zu. Amen, Amen. Und wenn wir hier lesen, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an, sehen wir ganz klar, es gibt hier zwei Gruppen. Es gibt das Wir und das Ihr. Wer gehört zum Wir? Offenbar Jesus, der spricht, und diejenigen, die sein Zeugnis, das, was er sagt, annehmen. Ihr auf der anderen Seite sind die, die das nicht annehmen, was Jesus sagt. Die sagen, er ist nicht der Messias. Konkret die großen Teil der Sanhedrin. Bei Nikodemus wissen wir es noch nicht. Er fragt Jesus und wir sehen gleich oder wir untersuchen noch, ob er das Zeugnis Jesu annimmt oder nicht. Und dann sagt Jesus weiter: Ihr glaubt nicht, obwohl ich euch von irdischen Dingen sage, von sichtbaren Dingen, von Dingen, die ihr kennt. Wie soll es dann werden, wenn ich euch von himmlischen Dingen, die man nicht sehen kann, die ihr nicht kennt, erkläre, sage, berichte? Es geht hier um Glauben und darum, etwas nicht Sichtbares wie den Wind, wie diese Geburt von oben, die auch nicht zu sehen ist, dass man dem, was Jesus sagt, hier glaubt. Und jetzt kommt eines dieser himmlischen, unsichtbaren Dinge, Jesus erklärt. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Wer ist das? Ganz im Beginn des Johannesevangeliums haben wir gelesen, Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus und aus dem Himmel auf die Erde hinabgestiegen. Das ist die Menschwerdung Jesu. Jesus ist der Messias, Gott hier auf der Erde, Sohn des Menschen, der klassische Titel für Jesus Christus als Mensch hier auf der Erde. Und jetzt kommt etwas, tja, was man ja prophetisches Perfekt nennt oder nennen kann, etwas, was so sicher ist in der Prophetie, dass man, obwohl es in der Zukunft liegt, schon darstellt, als ob es geschehen ist, um zu betonen, wie sicher es ist. Ist Jesus zu diesem Zeitpunkt, wo er mit Nikodemus spricht, schon in den Himmel aufgefahren? Natürlich nicht. Er ist noch auf der Erde, so könnte er nicht mit Nikodemus sprechen. Aber er wird in den Himmel auffahren. Und weil das so sicher ist, absolut sicher, wird es hier schon im Text formuliert, als ob das schon geschehen ist. Und so wird hier in diesem prophetischen Perfekt gesagt, er ist schon in den Himmel hinaufgestiegen, obwohl er das natürlich zeitlich gesehen noch nicht ist. Aber es ist absolut sicher, er wird wieder in den Himmel aufsteigen, die Himmelfahrt Jesu. Der Sohn des Menschen, der klassische Titel für die Mensch, für Jesus als Mensch. Eines der Kennzeichen von uns Menschen ist ja, dass wir Körper haben und nur an einem Ort sein können. Ganz klar. Und jetzt kommt hier dieser komische Nachsatz, der im Himmel ist. Kann jemand zugleich auf der Erde und im Himmel sein? Nein, offenbar nicht. Ein Mensch kann nur an einem Ort sein. Sohn des Menschen ist die Betonung von Jesus als Mensch. Was ist hier gemeint? Hier ist diese Wahrheit angefügt. Johannes, der Schreiber des Evangeliums, tut das in Auftrag des Heiligen Geistes, dass er die Menschheit Jesu betont, aber, auch wenn wir das mit unserer menschlichen Logik nicht reinkriegen, er ist auch Gott zugleich. 100% Mensch kann nur an einem Ort sein, auf der Erde. 100% Gott. Jesus war immer Gott. Und Gott kann an verschiedenen Orten sein. Und der besondere Ort, mit dem wir, mit Gott verbinden, ist ja der Himmel. Also er erklärt hier, dass Gott Mensch geworden ist, nicht Jesus Christus, hier auf der Erde. Er ist vom Himmel herabgestiegen, aber er wird auch wieder in den Himmel hinaufsteigen. Aber dieser Mensch, der Messias, ist zugleich Gott und damit allgegenwärtig, auch wenn wir das nicht mit unserem menschlichen Verständnis übereinkriegen. Das sind die himmlischen Dinge, die wir glauben müssen, weil Jesus hier uns sagt. Weiter heißt es dann, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen, Jesus als Mensch, erhöht werden. Worum geht's da? Das Volk Israel, nachdem es aus Sklaverei der Ägypter in die Wüste geführt wurde, Gott seine Macht erwiesen hat, hat sich gegen Gott aufgelehnt. Sie wollten selber entscheiden. Sie waren es leid, dass Gott ihnen sagt, was richtig und falsch ist. Sie wollten selber entscheiden, was richtig und falsch ist, und wollten gar nicht auf Mose hören. Als Strafe dafür schickt Gott giftige Schlangen, die da rumkriechen und wen sie beißen und ja, das Gift einschritzen, diejenigen Menschen sterben daran. Als sie das erkennen, rennen sie schnell zu Mose und bitten ihn um Hilfe. 4. Mose 21 ist es nachzulesen.
Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegziehen. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine Seraphim-Schlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben.
Das Volk erkennt, unser Verhalten war falsch, wir brauchen Hilfe. Und Gott schenkt Hilfe. Er sagt zu Mose: Mach dir eine Schlange. War diese bestimmte Art Schlange. Mach dir aus Bronze, lesen wir, eine Schlange, eine Nachbildung, und tu sie auf einen Stab, auf ein Feldzeichen, erhöhe sie, dass alle sehen können, das ganze Volk. Und jeder, der gebissen ist, soll auf diese Schlange gucken, die erhöht ist, und dann wird er gesund. Physikalisch erklärbar, empfängt er in diesem Moment irgendwie ein Gegengift? Nein, es ist einzig und allein in Gottes Aussage begründet, so soll es geschehen. Gott hat es so gemacht und wer ihm vertraut, wird gerettet werden, ob das nun physikalisch erklärbar ist oder nicht. Und so, wie das damals war in der Wüste, so soll das auch mit Jesus Christus, dem Messias, sein. Nikodemus kannte diese Geschichte aus dem Alten Testament, ihm war sofort klar, was das bedeutet, und er hat diese Parallelen erkannt. So wie die Schlange erhöht wurde, wird auch Jesus erhöht, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird, ewiges Leben empfängt, nicht verloren geht. Das ist diese tiefe geistige Wahrheit, nicht durch physische Dinge, auch nicht, dass jemand nun unbedingt zum Kreuz schauen muss, in Richtung Jerusalem. Aber es geht hier um das geistige Schauen, das Vertrauen und das Hinschauen, das Glauben der Botschaft des Messias, der am Kreuze erhöht wurde. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dieser bekannte Vers, es sich einzig und allein in Gottes Wesen begründet, weil er das wollte, er wollte die Menschheit durch Jesus Christus erretten. Aber das geschieht nicht automatisch, sondern jeder muss persönlich diesem Sohn, dem Sohn Gottes, glauben, damit ihm seine Gerechtigkeit zugerechnet wird. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit er sie rette. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu bestrafen, um uns zu richten, sondern um uns zu retten. Das wird im nächsten Vers noch mehr erklärt. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Also das Gericht ist die Grundeinstellung, die wir haben. Wir sind alle unter Gericht. Wir haben das Gericht verdient. Das ist eine andere Form zu sagen, wir sind Sünder, wir sind schuldig vor Gott. Das alles ist unser Grundzustand. Und wer in seinem Leben, in seinem physischen Leben nun Jesus Christus kennenlernt, die Botschaft, und ihr vertraut, der kommt aus diesem Gericht, was er verdient, zum ewigen Leben, zur ewigen Gemeinschaft. Der wird gerettet. Wenn er es nicht glaubt, solange er lebt, dann geht er ewig verloren und bleibt unter diesem Gericht, unter dem er eigentlich schon von Haus aus, von der Grundeinstellung gewohnt ist. Jetzt wird hier noch weiter erklärt, darum besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Das Licht ist Gott. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Deswegen können wir für Licht auch mal Gott einsetzen. Vielleicht macht es uns das verständlicher. Darum besteht das Gericht, dass Gott in Jesus Christus in die Welt gekommen ist und die Menschen lieben die Finsternis mehr als Gott. Denn ihre Werke waren böse. Und jetzt wird gesagt, mein Eigensinn, mehr zu lieben als Gott, das zu tun, was ich will oder was andere mir erzählen, was ich gerade für richtig halte, was mir lieber ist, heißt Gott zu hassen. Gott zu hassen heißt nicht, dass man negative Gefühle hat und die Faust ballt gegen Gott. Auch Passivität gegenüber Gott, wenn andere Dinge mir wichtiger sind als Gott, wird biblisch so gesehen, dass man Gott hasst. Wenn mir irgendwas wichtiger ist als Gott, ein Wille, das Ansehen der anderen Menschen, und es geht hier nicht um eine einmalige Handlung, sondern um Grundeinstellung, wenn mir andere Dinge wichtiger sind, sagt die Bibel ganz klar, hasse ich Gott und komme nicht zu ihm und kann und werde auch nicht errettet werden. Warum kommen die Menschen nicht? Weil sie ihre Dinge mehr lieben. Und dann sagt Jesus hier, wer aber die Wahrheit tut, wer von uns tut die Wahrheit? Nikodemus? Nein. Ich? Nein. Du? Tust du die Wahrheit? Nein. Nikodemus ist damit klar, es tut niemand die Wahrheit. Wir von uns als Menschen können gar nicht die Wahrheit tun, weil wir Sünder sind. Wir können nicht vollkommen dem Willen Gottes entsprechen. Wir können uns Mühe geben, wir können es vielleicht wollen, aber wir schaffen es nicht. Wir brauchen den Retter, wir brauchen Jesus Christus. Und dafür ist der Messias in diese Welt gekommen, dass wir ihn annehmen, um aus dem Gericht, das über uns Sünder gerechtermaßen verhängt ist, zur Errettung kommen durch Jesus Christus. Und er diese Dinge in uns tut, damit seine Werke, die Werke Jesu Christi, offenbar werden. Und die er in uns und an uns tut, dass sie von Gott getan sind. Die Frage, die der Heilige Geist hier heute Morgen durch diesen Text stellt, ist, wem gehorchst du? Wem gehorchst du? Und wem dieses Wort irgendwie so belastet ist und dem schwierig, wird hier ein bisschen umformuliert. Wie willst du gefallen? Einer virtuellen Community? Deinen Mitmenschen, deinen Nachbarn? Oder willst du Gott gefallen? Worum geht es in deinem Leben? Wem willst du gefallen? Liebst du Gott? Ist er das Muss in deinem Leben? Oder ist es nicht? Die Bibel nennt es dann Hass. Liebst du Gott oder hasst ihn? Die Frage heute, wie willst du gefallen? Ich möchte euch einladen, diese Frage nicht so schnell und oberflächlich zu behandeln oder wegzuschieben, sondern ihr wirklich nachzugeben, wie willst du deinem Leben und dem, was du tust, gefallen?